ARD. Talk mit Tees.
Iran hat uns komplett überwältigt. Dann wussten wir, okay, jetzt ist die Weltreise, jetzt geht's los, jetzt ist Abenteuer hoch 10, was wir überhaupt nicht erwartet haben, und jetzt geht's los.
Ich war davor eine sehr schnell Panikmacherin, frustriert oder war viel am Weinen. Durch die Reise bin ich viel entspannter geworden, weil ich weiß, es gibt immer irgendeinen Weg.
Und dann ist er irgendwann mal rausgegangen und seinen Kalaschnikow auf dem Bett liegen gelassen. Wenn du das hinkriegst, die Dokumente zu fälschen, dass das Auto nicht ein Camper ist, sondern ein normales Fahrzeug, dann kann ich dir helfen, dieses Papier zu beantragen.
Wie viel Glück wir auf der ganzen Reise hatten, wenn man jetzt im Nachhinein alles nochmal Revue passieren lässt.
Ja.
Tatsächlich hatten wir einfach einen Durchweg, einfach wie ein Schutzengel.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich verspreche euch eine besondere Reise mit meinen beiden Gästen in dieser Folge. Mit Viktor und Anna Bossert, die aus der Nähe von Villingen-Schwenningen kommen. Sie sind gerade zurück von einer 2,5-jährigen Weltreise in einem Van, gestartet mit einem 1-jährigen Kind. Sie haben so einige Abenteuer erlebt. Im Iran, in Georgien, Pakistan, Malaysia, Thailand, China. Alles mit dem Van. Viktor selber hatte mir eine Mail geschickt und mich wirklich neugierig gemacht, als er schrieb, in Pakistan, da schliefen wir mehrere Nächte in verschiedenen Gefängnissen. Einmal hat ein Polizist seine Kalaschnikow in unserem Auto vergessen. Oder ein ganzes Dorf in Laos hat unser Auto aus dem Schlamm rausgeholt. Es war eine Reise voller Herausforderungen, aber mit noch mehr unglaublichen Begegnungen mit Menschen, die Fremden, Anna, Viktor und Ava, 1 Jahr alt, am Anfang gerettet haben, eingeladen oder auch beschenkt haben. Ihr werdet gleich merken, sie sehen ihre Reise vor allem als ein Plädoyer für Mut, für Menschlichkeit und für Vertrauen, das wir den Menschen erst einmal entgegenbringen müssen, ungeachtet all der Horrorgeschichten, die wir aus Ländern wie China, Pakistan oder Iran hören. Sie haben sich hingetraut, weil die Neugierde einfach zu groß war. Ich wurde schon manchmal unruhig, einfach nur beim Zuhören, und hätte mich ganz vieles nicht getraut. Ich muss aber sagen, die beiden haben meinen Blick auf das Reisen, aufs Abenteuerreisen verändert, und sie haben mein Interesse geweckt. Für ein Land zum Beispiel wie den Iran. Hätte ich nicht gedacht. Bin gespannt, wie es euch geht.
Ein Podcast von SWR3.
So, herzlich willkommen, ihr beiden.
Vielen Dank.
Dankeschön. Danke für die Einladung.
Einer der wenigen Momente während der letzten 2 Jahre, den Sie wirklich in Deutschland verbringen. Denn ihr seid eine ganz besondere Familie mit eurer ja mittlerweile schon 3-4 Jahre alten Tochter.
Sie wird 4.
Als Ava 1 war, habt ihr angefangen, durch die ganze Welt zu reisen. Und ihr wart die letzten 2,5 Jahre an den unglaublichsten Orten mit eurem, ja, was ist das, ein Van, ein Bulli? Was habt ihr umgebaut damit?
Wir haben tatsächlich einen Mercedes Sprinter gekauft und diesen Sprinter haben wir dann langsam Schritt für Schritt umgebaut. Eigentlich wollten wir gar nicht auf die Weltreise, sondern unsere Träume sind dann verflogen, wo wir gemerkt haben, okay, Anna ist schwanger. Also, und alle sagen, mit einem Kind zu reisen, ist es unmöglich, macht das nicht. Und deswegen haben wir einfach angefangen, den Camper umzubauen für kleine Ausflüge. Mhm. Und so hat es gestartet. Jetzt haben wir langsam umgebaut innerhalb von 1 Jahr. Und wo er dann fertig war, haben wir gesagt, okay, komm, starten wir einfach nur eine kleine Reise. Fahren wir ein bisschen Europa durch. Mhm. Und wenn etwas nicht stimmt, wenn die Ava sich unwohl fühlt, dann können wir jederzeit wieder zurück.
Ihr habt alles zurückgelassen. Ihr habt euer Haus zurückgelassen, ihr habt eure Jobs, ihr seid beide Physiotherapeuten hinter euch gelassen, alle Sicherheiten, Wohnung, Haus, alles verkauft und seid also wirklich ins Auto gestiegen, zusammen mit der 1-jährigen Ava, nennt ihr sie. Nicht Ava, ja, sondern Ava.
Ja, für Englisch.
Wart jetzt 2,5 Jahre unterwegs. Das Ganze wurde ein großes, großes Abenteuer. Mhm. Es war nochmal ganz anders, als ihr vielleicht am Anfang erwartet habt. Was war der entscheidende Punkt, Anna, als ihr wirklich beschlossen habt, okay, jetzt kein Zurück, jetzt verkaufen wir alles und jetzt geht es für unbestimmte Zeit raus in die Welt? Was war euer erster Anlaufpunkt?
Puh,
Ja, wie hat es denn angefangen? Also, ja, also wo hat die Weltreise angefangen?
Ich kann es ganz genau sagen. Ich kann mich gefühlsmäßig ganz gut daran erinnern. Wo wir in Europa noch gefahren sind, habe ich noch gearbeitet. Ich hatte noch Jobs. Ich habe ein Schweizer Frauennationalteam, Handballnationalteam betreut. Und die hatten eine Weltmeisterschaft gehabt in Nordmazedonien. Und das war das Ziel. Wir sind dann dahin gefahren. Ich habe dann gearbeitet 2 Wochen und dann sind wir weiter. Das hat sich aber noch gar nicht nach einer Weltreise angefühlt. Ja. Und dann kam die Grenze zur Türkei. Und da merke ich, okay, jetzt ist hier Europa gleich zu Ende. Und da ist das Gefühl gekommen, okay, jetzt geht's ins Unbekannte. Mhm. Weil es ist jetzt kein typischer Urlaub mit dem Flugzeug, sondern mit einem Auto irgendwie durch die Dörfer.
Ja, und du hattest aber keinen Job für die Woche drauf zum Beispiel.
Nein, nicht.
Das waren nur die Schweizer Frauen. Ja. Und danach war erstmal nichts.
Das war fertig, ganz genau. Ja.
Den anderen Job hattest du schon aufgegeben.
Ja.
Okay, alles
genau. Ja, das war nur so, das Schweizer Nationalteam war sowieso nur ab und zu immer wieder mal Wochenende, mal Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und so weiter. Mm-hmm. Und dann, Türkei war überwältigend für uns, weil es war eine ganz andere Welt, die wir noch nicht kannten. Also man kennt dann so Südtürkei und so weiter und mit einem Auto irgendwo in der Mitte von der Türkei in den Dörfern durchzufahren, es war schon mal eine ganz andere ganz andere Atmosphäre und Gefühl. Und wir haben uns so ein bisschen unsicher gefühlt, weil wir nicht wussten, was können wir erwarten von diesem Land. Und dann nach Türkei kam Georgien und es war eine ganz andere Welt. Und Iran hat uns komplett überwältigt. Komplett. Ja. Dann wussten wir, okay, jetzt ist die Weltreise, jetzt geht's los, jetzt ist Abenteuer hoch 10, was wir überhaupt nicht erwartet haben und jetzt geht's los.
Hier horchen wir jetzt alle auf. Iran als Reiseland mit dem eigenen Auto, das klingt erstmal nach einem ganz großen Abenteuer. Und es war ja auch eine Zeit während der letzten 2 Jahre, da galt das Land als gefährlich. Es gab Warnungen vom Auswärtigen Amt. Ja. Was habt ihr mitbekommen von den Warnungen vorher, bevor ihr euch entschlossen habt, über die Grenze zu fahren?
Es hat in der Türkei angefangen, dass wir Menschen getroffen haben, die uns dann davor abgeraten haben. Insoweit, dass sie sagten, wenn ihr da reinkommt, dann verliert ihr eure Köpfe oder so. Einfach weil sie davor Angst hatten, was da alles so passieren kann. Ja, und dann macht man sich so seine Gedanken, oje, wollen wir das wirklich mit einem Kind machen?
Ja.
Aber komm, wir fahren erstmal noch ein Stück und dann gucken wir uns das an. Und wenn wir uns nicht wohlfühlen, können wir jederzeit umkehren.
Warum wolltet ihr in den Iran überhaupt?
Eigentlich wollten wir das so gesehen nicht. Das war nicht der Plan. Wir waren wie planlos, Stück für Stück geplant, einen Tag nach dem anderen geplant. Ich glaube, das kennt jeder auch in Deutschland. Mit Kind kann man nicht so gut planen in die Zukunft. Mhm. Klar, große Ziele und wir haben erreicht aber es geht darum, dass man dann es stressfreier macht. Das ist ja schon wie jeden Tag etwas Neues. Verkehr, neue Menschen, die Sprache, die Küche, alles ist anders. Und wenn wir dann noch irgendwie anfangen mit Planen, wie wir es von vorher kannten, das wäre einfach too much. Und deswegen dachten wir, machen wir das einfach mal Stück für Stück.
Also Iran hat euch offensichtlich gereizt. Also ansonsten wäre ich nie in ein Land gefahren, das als gefährlich gilt.
Ja, also für mich war das relativ, ich fand das Land relativ sicher, weil von den anderen Reisenden habe ich das schon mal ein bisschen was mitbekommen. Aber es war eben, auf einer Seite sind die Leute, die erzählt haben, dass Iran schön ist und ziemlich sicher ist. Auf der anderen Seite war Auswärtiges Amt und unsere Freunde und Verwandte, die erzählt haben, dass es super gefährlich ist. Außerdem,
die es aber auch wussten, die teilweise auch wirklich aus dem Land euch geschrieben haben.
Richtig. Wir haben jetzt eben viele Menschen in Türkei getroffen, in Georgien und Armenien, die uns davor gewarnt haben und haben gesagt, fährt da bitte nicht rein, das ist super gefährlich, obwohl es Nachbarländer sind. Mhm. Das hat mich auch ein bisschen irritiert, weil ich dachte, okay, die sollten es ja wissen. Mhm. Und dann haben wir eine Frau aus Neuseeland kennengelernt, das war in Armenien. Sie hat gesagt, ich habe Bekannte in Iran. Ich habe mit einer Iranerin studiert. Ich schreibe sie mal an. Sie hat sie angeschrieben und sie hat einen Kontakt von ihrem Cousin oder Bruder geschickt. Mhm. Und dieser Bruder schrieb mich dann an mit einer Nachricht. bitte fährt nicht nach Iran. Es ist sehr gefährlich hier zurzeit bei uns. Sehr viele Europäer werden verhaftet. Hat mir sehr viele Links geschickt, wo so mit den Berichten, mit diesen Zeitungartikeln und hat gesagt, mit Großbuchstaben, bitte fährt nicht nach Iran, weil es sehr, sehr gefährlich ist. Und da war der Punkt, wo dann Anna gesagt hat, okay, jetzt fühle ich mich nicht mehr wohl.
Ja.
Verständlicherweise.
Ja, das war aber wirklich kurz vor der Grenze. Dann denkst du, ja, du hattest doch jetzt einen Plan und du möchtest doch jetzt das Land kennenlernen. Man hat dann irgendwie so ein bisschen wie Blut geleckt. Nach Türkei wurden die Menschen immer schöner und immer freundlicher. Alles war so toll. Und dann denkst du, ja, aber das will ich jetzt auch noch sehen.
Aber die meisten, die jetzt zuhören, die würden sagen, wenn ich so etwas höre, Touristen werden verhaftet, vielleicht kommen sie auch nie wieder.
Ja.
Vielleicht werden sie auch getötet aus irgendwelchen Gründen. Oder man ist ja gern mal unter Spionageverdacht oder was auch immer so diese Argumente sind, weißt du. Ich wäre ums Verrecken nicht über diese Grenze gefahren. Und ihr habt nur wenig gezögert.
Ja, das stimmt.
Warum?
Weil wir haben tatsächlich nur einen Weg gehabt. Wir waren in Georgien, Armenien. Es gab dann zwei Wege. Der Krieg in Russland hat angefangen, ja. Also konnten wir nicht von Georgien nach oben in Richtung Russland, weil es war, die Grenzen waren auch zu. Es war noch viel schwieriger mit Visum beantragen. Oder nach unten Richtung Iran oder wieder zurück nach Deutschland.
Gut. Ja, aber es war nicht nur der eine Grund. Wir waren ja davor ja Monate unterwegs bis zu diesem Grenzübergang Armenien-Iran und haben dann auch wie ein gewisses Vertrauen in die Menschheit gewonnen. Wir kommen aus dem Beruf Physiotherapie, haben somit, glaube ich, ein sehr gutes Gespür, was Menschen angeht. Und ja, können uns sagen, ja, wir verstehen das, oder? Dass jeder Mensch einfach auch einfach nur ein Mensch sein möchte. Er will ja nichts Böses von Grund auf.
Iran ist nur ein Land, da werden Frauen unterdrückt, dürfen teilweise nicht mit offenen Haaren auf die Straße.
Ja.
Es werden Menschen hingerichtet. Ja, wer ein bisschen rebelliert gegen das System, wird verfolgt, wird hingerichtet.
Ja.
Ich finde, also da kann man nicht kommen mit, ich glaube an den Menschen.
Doch.
Also da, witzig.
Doch, das ist, glaube ich, das, was uns dann tatsächlich, vor allem Viktor.
Ja.
Vor allem Viktor hat immer gesagt, du,
ich habe das Vertrauen gehabt an den Menschen und Regime ist sehr hart, aber ich habe gedacht, wenn man sich an den Regeln hält, an die Regel hält und jetzt nicht an den Demonstrationen teilnimmt und nichts gegen den Regime sagt, dann sollte eigentlich auch nichts passieren, vor allem.
Braucht man ein Visum?
Ja.
Wie bekommt man das Visum dort vor Ort in der Türkei?
Das ist ein schwieriger Prozess. Also man muss ein Visum beantragen, man muss Fotos machen. Frauen müssen Fotos, Passfotos
mit Kopftuch.
Kopfbedeckung machen.
Hat einfach einen Schal um bei
dem
Foto.
Und dann wird entschieden, spontan. Manche kriegen 45 Tage, manche kriegen nur 30 Tage. Es ist sehr unterschiedlich.
An der Grenze? Also konntet ihr es an der Grenze beantragen?
Nein, das ist ein Online-Prozess.
Ja.
Okay,
genau,
verstehe.
Es gibt so ein Online-Portal und dann bewirbt man sich dort, um ein Visum zu bekommen.
Okay.
Und dann muss man dann angeben, dass man mit dem Auto einfährt und wo man dann stehen bleibt, welche Strecke man nimmt, welche Richtung man fährt, wo man übernachtet und so weiter und so fort.
Das ist auch das erste Land, wo wir unser Carnet de Passage gebraucht haben. Und das musste man auch nachweisen. Ohne das kommst du auch nicht in Iran mit deinem eigenen Fahrzeug.
Okay, ein Carnet de Passage, da muss man einfach auflisten, was man alles dabei hat, mit was für einem Fahrzeug man fährt. Oder was ist das, Carnet de Passage?
Ich sag's gerne so, ein Carnet de Passage ist sowas wie ein Reisepass für dein Fahrzeug. Wir alle haben einen Reisepass, nur jetzt braucht das Fahrzeug auch einen Reisepass.
Für manche Länder.
Ja, okay, so grob erklärt. Ja.
Gibt es in Deutschland auch schon.
Den kriegt man in Deutschland. Das muss man in Deutschland beantragen bei ADAC. Kostet ungefähr 290 Euro. Aber man muss dann Kaution hinterlegen und zwar
je nach Zeitwert des Fahrzeugs.
Also quasi so wie das Fahrzeug kostet, muss man genau diese Summe auch hinterlegen. Bekommt man aber zurück, wenn man das Auto wieder einführt nach Deutschland.
Ihr habt strahlende Augen, wenn ihr von Iran erzählt. Es ist ja alles gut gegangen. Offensichtlich habt ihr dort tolle Dinge auch erlebt. Es war aber wirklich wie eine Zeitreise, oder? Habt ihr vorher auch schon, als wir gesprochen haben, angedeutet. Es war so ein bisschen wie zurück ins Jahr 1400. Woran habt ihr das festgemacht?
Also zuerst, die führen ein anderes Kalender. Aus dem Grund ist es 1400 gewesen. Jetzt ist 1402 dort.
Gut.
Genau. Deswegen sind wir dann wieder zurück in die Vergangenheit.
Die haben wirklich einen anderen Kalender.
Korrekt.
Bei denen ist die Jahreszahl 1402.
Ja, ja.
Guck mal, als ich das gelesen habe von euch, habe ich gedacht, quasi es sei zurück, so weit zurück.
Ah.
Natürlich in diesem Teil der Welt ist ja auch für uns vieles, wir nennen es gerne mittelalterlich. Mhm. Ich habe Freunde aus dem Irak, die hatten keinen Briefkasten. Wenn da ein Brief geschickt werden wollte, hat ihn irgendeiner gebracht. Weißt du, mit dem Auto, mit dem Pferd, mit einem Bekannten oder sowas. Es gibt kein Postsystem. Das ist das, was wir so damals so als mittelalterlich bezeichnet haben.
Ja.
Aber das Jahr 1402 ist gerade jetzt.
Das ist genau. Ja, deswegen. Die haben nun ein anderes Kalender. So wie in Nepal haben die auch ein anderes Kalender. Ja. Jetzt, wo wir nach Iran eingereist sind, habe ich das Gefühl bekommen. Ich hab mir Iran ganz anders vorgestellt. Für mich war das so, ich hatte so ein Schubladendenken, Iran, gefährliches Land und alles Wüste und da laufen einfach ein paar Kamele mit. Genau. Und das war aber gar nicht so. Das Land ist erstaunlich gut entwickelt. Also die sind ja sind Sanktionenland und seit mehreren Jahrzehnten und die haben keine Importe, also fast alle Inlandprodukte sind so einheimische, auch die Autos, es gibt keine importierte Autos, sondern die haben so eigene 5 Marken oder so, sehen aber alle gleich aus.
Und nur weiß.
Ja. Die Architektur ist auch erstaunlich, weil man sieht überhaupt keine McDonald's oder keine Burger King, nichts dergleichen. Also nichts aus Europa oder Amerika haben die übernommen, sondern die haben eine eigene Welt erschaffen und das hat uns total fasziniert. Und nicht mittelalterlich tatsächlich, sondern die haben eine wunderschöne Architektur, wunderschöne Kultur. Das sind sehr intelligente Menschen dort. Mhm. Das hat mich auch sehr erstaunt.
Technologisch sehr entwickelt natürlich das Land. Also
auch.
Atommacht.
Auch. Ja. Und ja, es war wirklich überraschend entwickeltes Land, aber in eigener Art und Weise. Vielleicht haben die auch keine Briefkästen, jetzt habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Vermutlich nicht.
Ja.
Aber in dem Fall brauchen die sowas vielleicht nicht, weil das andere System ist vielleicht entwickelt. Vielleicht ist es so besser für die Menschen, dass jemand dann ein Paket dann in die Hände drückt oder einen Brief abgibt.
Mhm. Kamt ihr denn überhaupt mit der Orientierung klar? Also alles in persischer Schrift? Da muss man sich auch erstmal durchfinden. Du weißt, vielleicht gab es eine McDonald's, es war nur im persischen Schriftzeichen.
Das kann schon sein, ja.
Ja, also war ein Spaß jetzt natürlich. Also nicht, dass es einer ernst nimmt jetzt.
Nein. Erstens wird dort kein Englisch beigebracht in Iran. Also dort sprechen die Leute kein Englisch und auch kein Deutsch natürlich. Das war ziemlich schwierig, die Kommunikation. Erstens. Zweitens gibt es da auch kein Google. Also Google ist dort gesperrt, also wie Google Maps, also irgendwelche Navigationssysteme, Instagram, WhatsApp, alle Social Media Plattformen sind dort gesperrt.
Mhm.
Also es war dann schwierig dadurch.
Ihr wart aber alleine unterwegs. Es gab ja andere Länder wie China. Sprechen wir natürlich auch gleich noch drüber. Mhm. Da brauchte die einen Guide, aber nicht im Iran.
Nee, in Iran durften wir alleine reisen, was auch ganz gut ist. Nichtsdestotrotz, es war eben schwierig mit der Navigation, mit Kommunikation. Auch mit SIM-Karten ist auch schwierig gewesen. Also die Leute, die wissen, wie das geht, also die machen VPN, die schalten VPN. Das ist so ein Programm, was quasi jetzt eine IP-Adresse ändert.
Mhm. Vortäuscht das, als wäre man in einem anderen Land. Ne?
Ganz genau, und die nützen das. Und dort ist Cyberpolice sehr fortgeschritten. Das heißt, die sperren jeden Tag VPN-Apps und deswegen nutzt man dort 4 bis 6, vielleicht sogar 10 pro Tag VPN, unterschiedliche VPN-Programme.
Habt ihr das auch
hat
gemacht?
Ja, man
das
hat es dann
Das ist sehr
erklärt.
Mühsam gewesen. Vor allem waren wir dann wirklich so schlecht mit der Außenwelt verbunden. Gerade Instagram haben wir keine Status mehr gesetzt, nichts. Und dann hatten sich alle um uns gesorgt. Wo sind die jetzt? Was passiert mit denen? 6 Wochen lang waren wir in Iran. Und davon hat man einfach so wenig mitbekommen, was wir jetzt machen, was passiert mit uns.
Also aber das war die schönste Zeit.
Gruselig für die Verwandtschaft.
Auf unserer Reise. Das war die schönste Zeit unserer Reise.
Wie viel seid ihr mit Menschen in Kontakt gekommen? Ich meine, die meisten sprechen kein Englisch, ihr kein Persisch. Gab es Kontakte?
Sehr viel, ja.
Okay.
Ja, also wie? Die
wir
meisten.
Mussten,
mit Hilfe einer App oder mit Händen und Beinen und Füßen?
Also ich erinnere mich an eine Situation, da wollten wir Fleisch kaufen und wir hatten so ein kleines Büchlein, da sind einfach nur Bildchen abgebildet, was man so braucht und dann kann man sich damit unterhalten. Fand ich jetzt praktisch, haben aber auch, glaube ich, nur dort genutzt und sonst mit Händen und Füßen oder auf irgendwas gezeigt, ja.
Erstaunlicherweise hat es gut funktioniert.
Ja.
Gut funktioniert, den Leuten zu erklären oder diese Sprache zu lernen, sich zu verständigen auf eine andere Art und Weise. Weil nicht wir sind auf die Menschen zugekommen, sondern die Menschen sind jeden Tag auf uns zugekommen.
Ja.
Also mehrere. Mit irgendwelchen Geschenken, mit...
Wirklich?
Ja.
Jeden Tag haben wir irgendwelche Geschenke gekriegt. Einfach nur von den Passanten.
Essen oder was für Geschenke?
Spielzeuge für Ava.
Für Ava, die kleine Jana.
Süßigkeiten, Essen, ja, gab's alles. Einladungen, kommt doch zu uns. Wir wollen euch als Gast, oder...
Ihr wart halt exotisch. Alleine
total.
Durch euer Auto.
Das, ja.
das einzige.
Das grüne.
Nicht weiße Auto, ja. Ein grünes Auto, dann noch hier ein deutsches Modell. Mhm. Das ist natürlich exotisch auch für die, ne?
Stimmt, also, ja.
Sehr. Und die haben uns dann eben sehr oft eingeladen. Wir haben mit denen sehr viel gesprochen. Gebrochenen Englisch. Teilweise haben die uns auch ein bisschen Persisch beigebracht. Dann konnten wir so ein paar Wörter auch in Persisch unterhalten, nicht, aber einfach nur ein paar Wörter
einsetzen,
sagen.
Ja.
Ja, aber meistens so Hände und Füße. Das hat wirklich gut funktioniert.
Seid ihr mit Polizei
ja.
auch in Verbindung gekommen dort im Iran?
Ja.
Vor allem der erste Polizist, dem ihr begegnet seid, der auf euch zugekommen ist. Wie hast du dich gefühlt, Anna?
Es hat ja ein bisschen schon vorher angefangen, wenn wir Polizeikontakt hatten. Ich muss sagen, ab Türkei fängt es an, dass eine enorme Kinderliebe von den Menschen zu spüren ist. Das habe ich so in Deutschland vorher gar nicht gespürt. Dort wird es dann immer stärker und stärker. Und ich sage immer dazu, wir haben einfach einen gewaltigen Babybonus gehabt auf dieser Reise. Und jedes Mal, wenn wir Kontakt hatten mit, ich sag mal, ernsteren Persönlichkeiten, sei es jetzt Behörde oder sonstiges, wurden sie zu den Clowns. Also einfach, weil sie sich so gefreut haben, haben versucht, an unserer Tochter zu animieren, zum Lachen zu bringen. Und hier hast du noch mal das und hier kriegst du noch das mit. Einfach
ein Kleinkind ist
verändert.
Ein Türöffner.
Ne? Ein Türöffner.
Das habe ich auch von anderen
enorm.
Reisenden schon gehabt, die aber ja. auch gesagt haben, wenn wir das Kind nicht dabei gehabt hätten,
ja.
dann wären die Menschen nicht so auf uns zugekommen,
nee.
Hätten uns Sachen angeboten,
nee.
Übernachtungsmöglichkeiten angeboten. Ein Kind ist tatsächlich ein Türöffner. Wer
ja.
weiß, wie eure Reise abgelaufen wäre, hättet ihr nicht das Kind dabei gehabt.
Das ist richtig.
Oder?
Ja.
Ich kann das fast mit Sicherheit sagen, sie wäre viel ernster durchlaufen, gerade wenn man Kontakt hatte mit Polizei. Wir haben es mal auch gespürt in Thailand, an der malaysischen, thailändischen Grenze,
ja.
wo das der Victor allein das mit unserem Fahrzeug unterwegs war. Das
wo warst du in der Zeit?
Kurz in Deutschland und
ah, okay.
dann bin ich zurückgeflogen nach
Hattest
Bangkok.
Du Heimweh?
Ja und nein. Also es gab da auch Schwierigkeiten während der Reise und deswegen
okay.
musste ich kurz weg. Und der Victor allein. Und da haben wir es gemerkt, was für Schwierigkeiten dann auf einmal zukommen. Mit Baby wäre es dann ganz anders.
Okay. Das heißt, auch für euch sind diese paar Quadratmeter Auto auch manchmal ein bisschen stressig gewesen.
Ja.
Irgendwann kriegt man sich auch mal in die Haare.
Oder oh ja.
braucht man auch mal ein bisschen Luft zum Atmen. Und da hast du gesagt, ich mache mal kurz ein bisschen Deutschland.
Ja.
Mal wieder die Familie sehen.
Ja.
Und da hast du gemerkt, wie das ist, alleine unterwegs zu sein. Wie war es an der Grenze? Was war da?
Wir sind tatsächlich zweimal von Malaysia nach Thailand, von Thailand nach Malaysia wieder zurück gereist und es gab keine Probleme mit Ava. Also wir
ja.
sind an die Grenze, haben die Formalitäten ausgefüllt. Wir haben von den anderen Reisenden gehört, das funktioniert eigentlich nicht. Also viele haben das erzählt, die Grenze ist zu, die Camper dürfen nicht durch die Grenze passieren. Aber wir haben es probiert, wir sind durchgekommen.
Mit Kind,
genau. Dann sind wir in Thailand durfte man sich nur einen Monat aufhalten, in Malaysia 3. Und dann sind wir halt, einen Monat waren wir in Thailand, dann sind wir wieder zurück nach Malaysia, dann sind wir nochmal nach Thailand. Das hat gut funktioniert. Wir dachten, naja, okay, funktioniert gut. Also
man
zumindest
nennt das Border Running.
Ja. Ach, Border Running.
Visa Run.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Und dann ist Anna mit Eva nach Deutschland geflogen. Ich war in Malaysia. Und dann habe ich so meinen Kurs vorangetrieben, also meinen Online-Kurs probiert aufzubauen. Und dann ist.
Und wir reden von Online-Kurs hier. Du bist Experte auch für Film mit Smartphone.
Genau, richtig.
Das hast du zu der Zeit parallel auch immer mal wieder betrieben.
Genau.
Okay.
Das habe ich versucht eben als Online-Kurs zu gestalten. Das, dafür halt ich, habe ich eben so Freiraum gebraucht und auch meine Zeit gebraucht. Und auf 6 Quadratmeter ist das schwierig gewesen.
Richtig. Und das war der Grund. Ich sagte, okay, dann es ist gerade sowieso super heiß in Malaysia oder Thailand. Gönnen wir uns einfach ein bisschen kühlere Temperaturen und besuchen die Familie. Alle vermissen uns und dann fliege ich mal weg für 2 Monate und dann bist du beschäftigt mit deinem Kurs. Ja.
Ganz kurz zwischendurch, hattet ihr so viel angespart, dass ihr auch jetzt erstmal lange Zeit unterwegs sein konntet?
Ja.
Oder musstet ihr verdienen auch
Nein.
zwischendurch? Ihr hattet gespart dafür.
Genau, wir haben nur vom Gesparten gelebt.
Okay.
Ja.
So, dann du willst alleine diesmal über die Grenze.
Richtig, weil Anna und Eva sind jetzt nach Bangkok wieder zurückgeflogen, haben ein Hotel gemietet, also Hotel genommen und haben auf mich gewartet. Und in diesem Moment probiere ich über die Grenze zu fahren.
Von
Malaysia nach Thailand, ohne mir irgendwelche große Gedanken zu machen. Und dann sagt man mir, okay, nee, Camper dürfen nicht nach Thailand einreisen. Ich sage, warum nicht? Ich bin doch schon 2-mal durch, genau die gleiche Grenze hier. Und dann sagen, ja, wir wissen nicht, also ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, aber gesetzlich ist das verboten. Du musst Folgendes beantragen, du musst zum Department of Land Transport, musst du dort eine Nachricht schreiben und ein Formular also beantragen. Das habe ich probiert. Ich musste mich auch bei einer Reiseagentur melden. Also es gibt ganz, 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 ganz viele Formalitäten. Man muss dann anscheinend auch mit dem Guide durchreisen. Mhm. Aber in dem Formular habe ich gesehen, explizit stand drauf, Camper dürfen gesetzlich nach Thailand nicht einreisen. Egal, wo ich mich dann bewerbe, egal, was für Papiere ich ausfülle, geht einfach nicht. Dann habe ich gesagt, na gut, okay, ich probiere eine andere Grenze. Ich bin wieder raus aus Thailand, bin wieder rein, eine andere Grenze.
Na gut, du warst ja noch gar nicht in Thailand.
Ja, ich war so zwischen 2 Grenzen, zwischen Malaysia und Thailand. Das heißt, ich habe ausgestempelt, in Malaysia ausgestempelt und dann bin ich zur thailändischen Grenze und dort konnte ich nicht weiter. Habe ich eine nächste Grenze genommen, genau das Gleiche. Und dann hatte ich ein Problem, weil man darf über die Landgrenze nur 2-mal im Jahr passieren. Und da funktioniert das ja so. Man stempelt sich ein in Thailand, erstmal im Passport und dann geht's um Autoformalitäten. Also habe ich schon 2 Stempel in Thailand gehabt und mehr, und das war Anfang des Jahres, mehr durfte ich nicht einreisen. Das bedeutet, hätte ich jetzt nächste Grenze genommen, dann würden die mich nicht reinlassen wegen dem 2. Stempel.
Ja.
Okay, auf jeden Fall habe ich dann Panik geschoben. Meine Familie ist in Bangkok.
Ich bin sehr froh, dass du zwischendurch auch mal sagst, dass du Panik geschoben hast. ihr wirkt dermaßen furchtlos, dass man fast schon denken könnte, es ist auch vielleicht leichtsinnig manchmal, aber Anna nickt gerade sogar.
Ja, so denke ich auch oft über mich. Okay. Aber es ist einfach über die Monate, Jahre, die wir gereist sind, eine gewisse Entspanntheit gekommen. Ich war davor eine sehr schnell Panikmacherin. Wie soll ich das sagen? Ich war schnell in Panik. Wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist, war ich dann schnell frustriert oder war viel am Weinen. Durch die Reise bin ich viel entspannter geworden, weil ich weiß, es gibt immer irgendeinen Weg.
Guck mal, interessant. Und offensichtlich stimmt es ja auch. Also Victor zum allerersten Mal. Auch ein bisschen panisch.
Ja, genau. Also ich war dann in Panik und habe gedacht, welche Möglichkeiten gibt es? Und ich habe dann mit dieser Reiseagentur dann offen gesprochen, habe gesagt, meine Familie ist in Bangkok, warten auf mich. Es gibt keine Möglichkeit. Wenn die zu mir fliegen würden nach Malaysia, sind wir auf einer Halbinsel abgeschlossen. Wir können nirgendwo hin. Wir müssen das Auto verschiffen und das Geld haben wir einfach nicht.
Aber sie könnten doch zu dir fliegen.
Korrekt, aber dann mit dem Auto können wir sonst nirgendwo hin. Aus Malaysia gibt es keinen Weg, keinen Landweg außer Thailand. Das bedeutet, wir müssten das Auto verschiffen. Und das ist sehr viel Geld.
Oder eben zurückfahren. Und das wollte ich auf
Thailand,
keinen Fall.
Durch Thailand. Es gibt nur einen Weg.
Ach okay, ihr wart da quasi.
Wir waren auf einer Insel.
Ich verstehe, jetzt haben wir gerade die Geografie nochmal hervorrufen. Okay, ich verstehe.
Es gibt nur einen Weg, Landweg durch Thailand.
Okay.
Genau, aus dem Grund habe ich mit ihr gesprochen und sie sagt, okay, wir machen das so, wenn du das hinkriegst, die Dokumente zu fälschen, dass das Auto nicht ein Camper ist, sondern ein normales Fahrzeug. Wenn du es schaffst, die Bilder, weil wir verlangen Bilder, wenn du es schaffst, die Bilder so zu bearbeiten, dass es nicht nach einem Camper aussieht, von außen sowie von innen, dann kann ich dir helfen, dieses Papier zu beantragen. Und dann habe ich zu diesem Mittel gegriffen und habe die Papiere gefälscht, das erste Mal.
Mit Photoshop.
Mit Photoshop die Bilder bearbeitet, genau, und dann Dokumente auch.
Das heißt, was hast du genau gefälscht, damit es nicht nach Camper aussieht?
Okay, also erstens, in Carnet de Passage, in diesem Dokument steht, dass es ein Camper ist. In Fahrzeugschein musste ich verändern. Dann musste ich in die Bilder bearbeiten, weil das Auto sieht von außen aus mit den Fenstern wie ein Camper. Unser Instagram-Account steht drauf, also viele Aufkleber von aller Welt. Und genau, dann haben wir das bearbeitet, damit es nicht nach Camper aussieht. Das hat aber leider nicht gereicht, weil Department of Land Transport hat sich gefragt, was machen die mit einem Sprinter hier in Thailand? Und haben sich gedacht, okay, machen Sie bitte noch die Bilder von innen, wie es hier drin aussieht. Also musste ich ein ähnliches Bild von einem ähnlichen Fahrzeug im Internet dann irgendwo finden, runterladen und die Nummerschilder dann draufkleben.
Okay, wo so. Dann einfach nur Sitze zu sehen sind, oder was?
Genau, und leeres Fahrzeug.
Kurze Frage, ja. Aber wie kannst du den Fahrzeugschein fälschen? Also, dass man Photoshop-Bilder faked und verschickt, kein Problem. Kann Ava fast schon.
Ja.
Aber den Fahrzeugschein, wie das?
Also es ist alles digital. Ne? Ich musste nur digital alles abschicken, kein Original.
Alles klar,
und das funktioniert. Das hat dann funktioniert.
Aber eine gewisse zeitliche Richtigkeit wollten die ja auch wissen. Sie haben gesagt, bitte fotografiere dein Fahrzeug mit dem Hintergrund der Grenze.
Ja, richtig. Das war das dritte Frage, wo ich dann drin alles bearbeitet habe. Haben sie immer noch nicht geglaubt und haben gesagt, wir brauchen ein Foto von dem Fahrzeug an dieser Grenze, wo sie stehen.
Aber auch kein Problem eigentlich.
Ja, hat auch funktioniert. Ja, genau. Haben ein Foto gemacht und bearbeitet. Das ging dann. Und dann habe ich dieses Papier nach 10 Tagen gekriegt. Ich war zwischen zwei Grenzen, 10 Tage abgeschlossen. Und ich habe dann zwischen zwei Grenzen übernachtet, war auch nicht legal, also halb legal. Und dann, ja, nach 10 Tagen durfte ich einreisen. Das war, juhu, ein Jubel.
Und den Grenzbeamten ist es aber auch egal. Den fällt doch auch auf, das ist ein Camper.
Ja, den Grenzbeamten ist es völlig egal. Die wissen, okay, die brauchen nur ein Papier. Wenn in diesem Papier, wenn Department of Land Transport erlaubt, mir reinzufahren, interessiert die nicht, wer ich bin, ob ich ein LKW bin oder ein Motorrad oder sonstiges. Wenn ich das Papier mit Stempel habe, darf ich einreisen.
Hast du Angst gehabt, dass du verhaftet werden würdest, wenn man rausbekommt, da ist was gefälscht?
Das gar nicht, nein.
Okay.
Das gar nicht.
Ich
weil
denke
so,
sofort
so
an eine Serie, in der Nicole Kidman früher mitgespielt hat. Die wurde mit irgendwas am Flughafen erwischt. Ich weiß gar nicht, ob sie was dafür konnte. Und landete dann erstmal im Gefängnis mit dem Spitznamen Bangkok Hilton.
Aha.
So nennen sie wohl das Gefängnis dort. Oder zumindest war das früher so. Die Serie ist relativ alt. Oder dieser Mehrteiler. Aber auch da würde ich mir immer Gedanken machen, wenn ich irgendwas mache. In anderen Ländern ist man nicht so zimperlich wie vielleicht in Deutschland oder in Europa.
Ich glaube eher umgekehrt.
Okay.
Ja, dort kann man alles regeln mit unterschiedlichen Sachen wie eben Babybonus, wie
Menschlichkeit.
Touristen haben einfach nur einen großen Bonus auch. Also die Einheimischen bekommen mehr zu spüren. Und die Touristen, das sind Touristen. Und dann lässt man die auch oft einfach fahren.
Thailand ist ja auch sehr bekannt für das Land der freundlichen Menschen. Das heißt ja auch immer, die sind unglaublich freundlich alle. Das ist so das, was allen sofort auffällt. Dann gilt es auch für Grenzbeamte.
Ja, okay, ja, also, absolut.
Ja, wie
also eigentlich im ganzen Asien. Also in Asien sind die Menschen generell super freundlich.
Habt ihr in Thailand auch eigentlich so viel Müll erlebt? Ich höre von Thailand-Reisenden in letzter Zeit, die sind so wahnsinnig schockiert, dass da so unglaublich viel Müll ist.
Ja. Also in Thailand, wir sind da ziemlich abgehärtet gewesen, wo wir nach Thailand gekommen sind.
Okay.
Aus dem Grund hat es uns überhaupt nicht, also mich hat es überhaupt nicht überrascht. Und ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen, weil nach Pakistan und Indien war das einfach nur ein wunderschönes, super sauber gelecktes Land.
Okay. Pakistan wart ihr vorher gewesen. Pakistan, wo ihr, habe ich auch mitbekommen von euch, mehrere Nächte wirklich im Gefängnis verbracht habt. Was ist die Erklärung dafür?
Wir waren in Pakistan im Gefängnis, das war für uns auch ein Schock. Wir haben generell auf unserer Reise haben wir vorgenommen, so wenig wie möglich über das Land zu erfahren, um das Land nicht aus Versehen zufällig wie bei Iran in eine Schublade zu stecken. Wir wollten jedes Land selber erkunden und selber kennenlernen und selber interpretieren. Mhm. Und so sind wir nach Pakistan rein und Pakistan kannten wir gar nicht. So von Iran haben wir ein paar Sachen gehört und uns selber informiert, aber nach Iran, wo wir das Gegenteil erfahren haben, haben wir gesagt, okay, die anderen Länder machen wir es anders. Jetzt fahren wir einfach mal nach Pakistan rein.
Uns war es aber auch wirklich nicht bewusst, dass wir geografisch da durch mussten oder weiterkommen, indem wir durch Pakistan reisen.
Ah.
Und dann haben wir es realisiert. Okay, dann machen wir das jetzt.
Okay.
Es gab zwei Möglichkeiten. Pakistan oder Afghanistan.
Ja.
Und wir sind nach Pakistan rein.
Okay.
Und die erste Anlaufstelle, man hat uns, also wir sind durch die Grenze durch und die nächste Stadt war Taftan. Taftan-Stadt und als erstes hat man uns gesagt, wir sollen hier reinfahren mit unserem Camper und warten auf andere Touristen, weil wir werden dann eskortiert mit Levis, also Polizei von Pakistan. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, dann fahren wir hier rein. Dann fahren wir rein in ein Gebäude, also ein offenes Gebäude, also ein rundliches Gebäude. Und wir sollten uns in der Mitte hinstellen, also das Auto abstellen. Mhm. Wir stellen das Auto ab und sehen, um uns herum sind Zellen, Gefängniszellen mit Gefangenen. Das hat uns erstmal ein bisschen überrascht. Wir dachten, okay, was machen wir hier?
Ja, aber auch die bewaffneten Männer, was machen die da auf einmal? So viel bewaffnete Männer habe ich noch nie aufs Mal gesehen.
Ja. Aber freundliche bewaffnete Männer.
Sehr freundliche.
Ja.
Ja, sehr freundliche bewaffnete Männer haben uns erstmal erklärt, wie das läuft. Da gab es ein Zettel, da stand drauf, hier, also 2 bis 4 Tage muss man warten, bis Leute kommen, bis Touristen kommen und dann wird man in eine Gruppe eskortiert.
Okay.
Quasi bis zur nächsten Stadt.
Verstehe. Also da geht's nur mit Eskorte.
Ja, es geht nur da durch. Okay.
Durch Belutschistan, ja.
Ja.
Und weil anscheinend ist das dort sehr gefährlich. Sehr viele Taliban sind dort und von Afghanistan auch. Und die haben immer wieder Kämpfe mit Levis. Also so haben wir das von den Levis auch gesagt bekommen. Inwiefern es dann tatsächlich jetzt aktuell stimmt, wissen wir jetzt nicht. Aber ja, da haben wir gesagt, okay, da gut, dann machen wir das, wie die das wollen. Weil es gab Regeln und an die wollten wir uns halten.
Natürlich.
Und dann ging's los. Wir sind losgefahren mit denen nach ein paar Tagen, wo wir dann ein paar Gefängnisleute dann gesehen haben, die dann rausgekommen sind aus den Zellen, haben in unserem Auto so ein bisschen gekehrt und aufgeräumt. Wir haben nachts auch ein paar Stöhne gehört, war wahrscheinlich so ein paar Drogenabhängige drin. Auf jeden Fall.
Also in echten Zellen?
In echten Zellen.
Ach so, also es gab tatsächlich wirklich Menschen.
Ja, korrekt.
Es waren keine leeren Zellen.
Nein.
Für euch. Es waren Menschen inhaftiert.
Ja,
das war okay.
Und wir sind losgefahren mit den Levis und noch einem aus Tschechien. Er ist mit seinem Skoda Octavia unterwegs gewesen und seinem Hund.
Und Anna schüttelt gerade schon den Kopf und...
Ja, es ist jedes Mal das Gleiche. Jedes Mal, wenn wir berichten, erzählen wir, das war, kommt es ja wieder hoch. Ja. Ne? Wie war das für uns?
Und Victor, kam das
ich sitzen da in einem Gefängnis. Drumherum gibt es Menschen, bewaffnete Menschen. Oh, denen geht's nicht gut. Ich versorgte einen dann auch an seiner Hand, weil er da einfach so
offene Wunden hatte.
Ja, und dann gibt's noch einen Mitreisenden aus Tschechien, der ist total ausgeflippt, weil er eingesperrt wurde. Also wir fühlten uns tatsächlich eingesperrt.
Wir durften nicht rausgehen.
Wir durften kein Meter raus. Also es war so schwierig. Und dann halt mit Kind und dann dachte ich mir, okay. Es war ein Monat oder 6 Wochen abgeschnitten von der Außenwelt, von der Familie. Und jetzt kommen wir erstmal ins Gefängnis. Was denken die? Was denke ich? Was sollte ich denken als Mutter? Wie geht's weiter?
Ja, aber
es gab so viele Fragen.
Aber es ging weiter. Dann, Viktor?
Wir sind losgefahren. Wir durften dann jede 25 Kilometer haben die Levis abgewechselt und kamen neu dazu. Und alle haben gedrängelt. Wir müssen jetzt schnell weiter. Die haben gewechselt, 25 Kilometer, nächste Station, schnell gewechselt. Weiter ging's. Dann haben wir nur kurze Pausen zum Trinken, Pinkeln gehabt und dann ging's weiter.
Weil es gefährlich sein könnte, oder? Warum hatten die es so eilig?
Ja, und zwar haben wir später festgestellt, dass wenn wir am Abend irgendwo ankommen bei einer Station, Polizeistation, oder, dann müssen die bei uns bleiben, die ganze Nacht patrouillieren, nicht schlafen und uns überwachen. Das bedeutet, kein Levi wollte dann die ganze Nacht wach bleiben und Touristen irgendwie überwachen. Und das so mussten die das tun. Und das haben wir später erst mitbekommen. Wir dachten, warum müssen wir denn so schnell sein? Und wir sind am ersten Tag 12 Stunden ununterbrochen gefahren. Der Eva war so schlecht, sie hat erbrochen. Und irgendwann mal haben wir gesagt, okay, jetzt geht's nicht mehr weiter. Wir fahren einfach nirgendwo hin. Wir bleiben jetzt hier stehen, egal ob ihr wollt oder nicht. Ihr könnt gerne weiterfahren. Wir bleiben jetzt hier.
Okay, das habt ihr euch getraut, so mit denen zu reden.
Ja.
Es wurde wirklich zu einer Tortur. Okay. Und sobald es Eva dann nicht mehr gut ging, haben wir wahrscheinlich das einfach alles ausgeblendet. Waffen oder sonstige Drohungen, also ihr müsst oder... Wir haben einfach gesagt, so nicht mehr. Wir können nicht. Wir brauchen Pause. Hm. Noch nie haben wir davor so schnell gereist. Ja.
Und die haben wie reagiert?
Erstmal versucht uns zu überreden, dass wir jetzt ist nicht mehr weit. Oder fahren wir wenigstens bis zu den nächsten Levis, weil dann die müssen dann auf uns aufpassen. Ja. Haben gesagt, nein, jetzt hier, wir bleiben hier stehen, fertig. Wir fahren kein Stück weiter. Dann haben die versucht, uns ein Hotel zu finden, damit wir im Hotel übernachten, weil dann sind die auch nicht mehr für uns zuständig. Und haben wir gesagt, nein, wir übernachten im Auto, wir gehen nirgendwo hin. Dann haben die uns aber trotzdem auf ein Hotelgelände begleitet und dann haben wir auf Hotelgelände in unserem Camper übernachtet. Und die haben dann tatsächlich nicht geschlafen und bis 6 Uhr morgens saßen sie auf einem Stuhl und haben uns mit Waffen bewacht.
Okay, und haben auf dem Smartphone gedaddelt oder
sicherlich,
was?
Sicherlich, ja.
Was machen die?
Sicher, ja. Sehr viele, ich habe schon mal geschrieben, sehr viele waren, Levis waren unter Drogen. Das haben die uns auch angeboten, das war ganz offen, die haben sich nicht versteckt. Die haben uns Drogen angeboten, auch demjenigen aus Tschechien haben Drogen auch angedreht.
Damit er ruhig wird.
Genau, und in den Pausen haben die auch geraucht die ganze Zeit, das hat man auch. Hat man gemerkt. Und manche Levis sind tatsächlich, hatten kein Fahrzeug, wenn wir jetzt irgendwo angekommen sind. 2 Levis hatten einen Roller, der immer 30 gefahren ist. Dann mussten wir dem Roller hinterherfahren. Das war mühsam. Und ein paar Mal hatten die einfach kein Fahrzeug. Mhm. Manchmal mussten wir einfach nur eine halbe Stunde warten, dann kam ein Fahrzeug. Und einmal kam gar kein Fahrzeug. Das heißt, die haben gefragt, ob die bei uns im Auto mitfahren dürfen. Und dann haben wir einen reingelassen. Er hat sich erstmal so in Fotos von sich gemacht da drin. Ja, genau so Selfies. Und dann hat er sich aufs Bett bei uns hingelegt, mit seiner Frau telefoniert.
Stimmt.
Das war witzig. Genau. Und dann ist er irgendwann mal rausgegangen und sein Kalaschnikow auf dem Bett liegen gelassen. Das ist uns dann später aufgefallen. Ja.
Okay. Aber er kam wieder.
Wir haben es einfach an die anderen Levis abgegeben.
Ach, der war gar nicht mehr da bei euch dann? Der war,
nein.
Der war dann weg?
Der war dann
ohne
weg.
Seine Waffe?
Richtig. Der war zu gedröhnt, also man hat gemerkt, der war nicht nüchtern.
Krass. Wahnsinn. Das war Pakistan, wo ihr ja auch gefahren seid, glaube ich, auf dem Karakoram Highway. Das ist Pakistan, ne?
Ja.
Karakoram Highway, dort in Balochistan. Eine der gefährlichsten Straßen der Welt, wenn du so willst.
Mhm.
Inwiefern fandet ihr das bestätigt?
Nach Balochistan sind wir hoch in den Norden, nach Lahore zuerst. In Lahore ist dann die einzige Grenze zu Indien. Dort haben wir
das Visum für
Visum
Indien.
Für, genau, beantragt. Und dann für ein Visum nach Indien mussten wir 2 Wochen warten oder 4. 2 Wochen, glaube ich.
2 Wochen, ja.
Und in diesen 2 Wochen mussten wir irgendwo dann uns aufhalten.
Ja.
Also haben wir gedacht, fahren wir nur einfach in die Berge, in den Norden, da gibt es ja K2, da gibt es ja schön mehrere 8000er.
Ja, wir hoffen aber auch auf eine schöne frische Luft in den Bergen,
das
heißt
stimmt.
Ja, ist immer schöner, also zwecks Luftqualität. Und das war tatsächlich in Lahore, oder?
Lahore ist eine der verschmutzte Stadt der Welt, ist Lahore gewesen.
Ja, das war
genau, und dann sind wir in die Berge hoch. Und dort gibt's eben dieses Karakoram Highway. Und am Anfang war eigentlich alles in Ordnung, bis man jetzt irgendwo in den Bergen war. Und es war super schön. Die Berge hat man dann gesehen und die Wasserfälle, die einfach nur aufs Auto von oben dann runterprasseln. Und dann irgendwann mal war es dann nicht mehr schön, weil wir haben immer mehrere Erdrutsche gesehen. Ja. Und Steine sind runtergeflogen. Okay. Also das wird nicht abgesichert. Das passiert mehrmals täglich, weil wir mussten mehrmals täglich im Stau stehen. Und wir hatten dann jetzt tatsächlich gesehen, man musste warten, bis irgendein Fahrzeug kommt, den ganzen Erdrutsch dann auseinandernimmt. Die Leute sind auch dazu gekommen und haben da selber die Steine runtergeschmissen. Das ist wirklich immer wieder passiert. Uns ist Gott sei Dank nichts passiert. Aber wir haben immer wieder Autos gesehen, die zugeschüttet waren oder einfach im Graben lagen. Wir haben ein Auto zum Beispiel an einer Tankstelle getroffen und ist dann vor uns vorgefahren. Und dann eine Stunde später sehen wir das Auto.
Rechts liegen, ja.
Ja, total zerstört.
Das war erstaunlich, wie viel Glück wir auf der ganzen Reise hatten, wenn man jetzt im Nachhinein alles nochmal Revue passieren lässt.
Ja.
Tatsächlich hatten wir einfach einen Durchweg, einfach wie ein Schutzengel.
Euch ist auch nie das Benzin ausgegangen. Aber sie lacht, Anna lacht gerade.
Es war immer kurz davor, beziehungsweise zweimal auf unserer Reise war es kurz davor. Okay. Ja.
Noch nie Benzin ausgegangen, nein, das nicht. Aber wir sind sehr oft.
Ich war da schon panisch. Ich bin dann zum Schluss auch oft gefahren und dann gab es da mal einfach keine Tankstelle. Aus zwei verschiedenen Gründen eben. Zwei verschiedene Situationen gab es in unserer Reise. Und da dachte ich mir, oh mein Gott, was machen wir dann? Aber selbst dann, wenn du die Frage dir dann stellst mit der Reiseerfahrung, die du bekommst, denkst du ja, irgendwie wird es schon gut gehen.
Und das ist immer passiert.
Ja.
Wir sind fünfmal stecken geblieben, irgendwo im Sand an den verlassenen Stränden.
Ja.
Und einmal haben wir einen schlechten Diesel getankt.
Ja.
Und sind einfach stecken geblieben. Das war in Pakistan. Mhm. Das Auto konnte einfach nicht weiterfahren. Ja. Und was würde man in Deutschland machen? Also irgendwie ADAC rufen und dann würde jemand abholen. Man hat eine Versicherung, dort nicht. Aber was dort ist, sind die Menschen. Und die Menschen, wenn man jemanden fragt, dann kommen 20, 30 Leute und dann irgendjemand kennt sich mit irgendwas aus. Und dann durften wir nicht mal das Auto anfassen. Die haben sich Auto aufgemacht, Motorhaube und geil, dann Dieselfilter ausgeschraubt, durchgeputzt. Die haben es einfach hingekriegt. Und niemand will irgendwas dafür. Man versucht den Leuten etwas anzubieten, aber für solche Hilfe nehmen die Leute dort ab Türkei, in islamischen Ländern sowieso nicht, nimmt keiner irgendwas dafür.
Auch nicht für den Diesel?
Also in Iran, in Iran haben wir keinen Diesel bezahlt. In Pakistan ist dann Diesel ein bisschen teurer, also circa 1 Euro pro Liter. In Iran war das ja 1 bis 3 Cent pro Liter.
1 bis 3 Cent.
1 bis 3 Cent.
Pro
richtig,
Liter.
Genau, kostet dort Diesel. Und da fahren einfach die Leute nur mit Benzinautos. Und Diesel ist für LKWs gedacht. Und wenn wir zu dieser LKW-Tankstelle kommen mit unserem kleinen Fahrzeug, fragen die, wie viele Liter wollen wir denn? Und die tanken ja 1000 Liter oder 500 oder so. Und dann sagen wir brauchen 70 Liter. 70 Liter könnte haben, einfach so. Ja, haben die uns 10-mal einfach vollen Tank geschenkt, weil es einfach günstiger als das Wasser ist.
Mhm.
Es kam immer jemand, der euch helfen konnte. Klar, da baut man echt so ein wahnsinniges Vertrauen auf in die Menschheit,
ja,
und auch in diese Philosophie. Es findet sich immer eine Lösung.
Ja.
Oder gab es diesen einen Moment, wo du dann gedacht hast, Anna, okay, ich weiß, dass ich so denke und es ist alles bisher gut ausgegangen, aber ich glaube, jetzt ist der Punkt, jetzt geht's wirklich nicht mehr weiter. Du überlegst ganz lange, du guckst ganz indächtig, entweder weil dir gar nichts einfällt oder weil du überlegst, welchen Moment du aussuchst.
Ich kann mich an keinen so einen
ich
Punkt
auch
erinnern.
Ich auch nicht. Okay. Nein, es ist schwer.
Also, dafür musstest du aber jetzt ganz schön lange überlegen,
ehrlich gesagt,
dafür,
ja,
dass es keinen gibt.
Danke für die Frage. Es macht mir jetzt einfach nochmal klar, wie vertrauenswürdig ich da rangegangen bin.
Was habt ihr über euch beiden selber erfahren? Was habt ihr entdeckt in euch, was ihr in einem normalen Leben, wenn ihr hier geblieben wäret, vielleicht so nie herausgefunden hättet?
Möchtest du anfangen?
Ich möchte einfach nur sagen, dass wir eigentlich gewohnt sind, wir sind schon seit mehr als 20 Jahren zusammen und unser Zusammensein, also unsere Beziehung hat sich immer so aufgebaut, wir haben immer in engen Raum, auf engen Raum zusammengelebt. Mhm. In der Ausbildungszeiten, davor auch schon, wir kennen das schon. Wir haben auch in einem Container gelebt, vor der Reise noch, extra, um uns so ein bisschen daran zu gewöhnen. Genau, aus dem Grund, wir kennen das schon, wir kannten das schon vor der Reise. Und ich habe jetzt nicht großartig Neues erfahren.
Anna, auch nicht?
Doch, also mit Kind ist natürlich dann nochmal anders.
Ja.
Dieses sich kümmern, dass da wirklich ein weiterer Mensch Bedürfnisse hat mit ihren Entwicklungsschritten, die sie durchlebt hatte, sich immer wieder anzupassen, nicht nur an neue Länder, an neue Sprachen, neues Essen, alles, auch an sie, also ihre Bedürfnisse. Da, glaube ich, bin ich enorm gewachsen als Mutter, dass ich dann in Deutschland nicht geschafft hätte, diese Entspanntheit zu erlangen oder erst vielleicht in 5, 6 Jahren.
Andere sind in der Zeit natürlich, da ihr unterwegs wart, mittlerweile 7-mal beim Kinderarzt gewesen, einfach nur um diese einzelnen Entwicklungsstufen abzuchecken.
Richtig.
Hast du dich jemals gefragt, ob alles normal läuft?
Ja, ständig. Okay. Ich bin da wirklich sehr hinter dran gewesen. Was ist normal, was ist nicht normal? Braucht sie jetzt einen Arzt? Sollten wir sie mal wieder untersuchen? Deswegen haben wir schon mal probiert, dann auch wieder nach Deutschland zu kommen, da wieder einen Arzt zu suchen. Aber da habe ich auch gemerkt, da war es besser, medizinisch gesehen, für ein Kind im Ausland, für Ava zumindest, sie untersuchen zu lassen und Medikamente zu nehmen, wenn sie was brauchte, als in Deutschland. Weil das letzte Mal, als ich in Deutschland war, bin ich zu einem Arzt gegangen und er hat mir dann gesagt, es gibt gerade keine Medikamente dafür. Also wartete ich 2 Wochen ab.
Auch Corona-bedingt wahrscheinlich so aus der Zeit noch ein Überbleibsel?
Ich denke ja. Und dann bin ich zurückgeflogen und habe dann dieses Medikament für super wenig Geld erhalten, ohne Probleme. Mhm. Und Eva war versorgt. Also da gibt es auch Unterschiede, wo ich dann am Anfang, als ich gestartet bin mit oh mein Gott, ich habe ein kleines Baby mit mir, wie wird die Reise sein? Und davor war ich ja, wie du auch sagtest, 7-mal vielleicht in der Woche beim Arzt.
Nein, nicht in der Woche, aber so alle paar Monate muss man ja
die U untersuchen.
Die U, genau, U1, genau. U2, U3 und genau. So weiter und so fort.
Aber ich war auch wirklich sehr oft beim Kinderarzt, weil ich so einfach Angst hatte davor. Was hat sie? Braucht sie was? Und dann bin ich dann viel zum Arzt gerannt.
Im Ausland dann?
Nee, in Deutschland, bevor das losging.
Bevor,
und dann wurde diese Gelassenheit immer mehr, okay. Und dann hatte ich dieses Vertrauen und es war auch speziell, wie die Ärzte das auch sehen konnten, was ihr fehlt. Sie konnten das viel schneller diagnostizieren, wo ich jetzt hier einfach mehrere Tage drauf gewartet habe, bis sie wussten, was sie hat.
Ja.
Also ganz andere Herausforderungen und es ist ganz anders.
Wie oft habt ihr euch gefragt, ob Eva nicht Kinder fehlen? Natürlich trifft man immer mal wieder kleine Kinder zum Spielen, klar. Aber natürlich müssen sie ja auch Entwicklungsstadien durchmachen. Sie müssen lernen, sich gegen die Eltern durchzusetzen. Das wird im Kindergarten ja auch gerne gecheckt. Kann das Kind sich auch mal durchsetzen gegen seine Eltern? Es brauchen auch andere Kinder natürlich auch zum Spielen, um sich zu entwickeln. Wie oft habt ihr euch gefragt, fehlt unserer Eva vielleicht was?
Also ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass die erste Zeit, wir sind gestartet, wo sie 1 Jahr und 3 Monate war und bis zum 3. Lebensjahr ungefähr, hat sie dieses Bedürfnis nicht stark geäußert. Also sie war sehr Mama-Papa bezogen, sie hat uns gebraucht und das konnte sie auch bekommen, also Papa und Mama zu 100%. Und dann, ab dem 3. Lebensjahr, haben wir gemerkt, okay, jetzt hat sie gemerkt, also sie hat immer wieder gefragt, meine Cousinchen in Deutschland, können wir die nicht nochmal besuchen?
Die hatte sie alle parat, also obwohl ihr schon mit 1 Jahr, 3 Monaten gestartet seid, aber sie wusste, da gibt es die Cousinen,
an die
hatte sie Erinnerung.
Ja, also nee, nicht diese Erinnerung, wir sind ja ein paar Mal zurückgeflogen,
ja.
Anna ist zurückgeflogen.
Ja, aber auch durch Videos.
Durch Videotelefonie, genau.
Richtig, stimmt. Natürlich.
Wir haben ja Gruppen in WhatsApp, wo das dann einfach auch ausgetauscht wird, in welchem Entwicklungsstand die anderen sind. Und dann merkt sie, oh, sie sprechen meine Sprache, mit denen könnte ich wahrscheinlich viel mehr Spaß haben. Und sie äußerte das ja auch, oh, ist doof hier oder sonst was. Also da hat es angefangen, weil wir merkten, okay, jetzt braucht sie doch mehr Kinder um sich herum.
Und was habt ihr gemacht?
Wir sind zurückgekommen. Wir sind jetzt hier.
Ach, alles klar. Hat auch mit Eva das, zu tun. Ihr
absolut.
Ihr seid jetzt nämlich erstmal wieder in Deutschland. Mhm. Möglicherweise auch für ein paar Wochen oder Monate länger.
Ja, definitiv. Ja. Wir sind auf jeden Fall für längere Zeit erstmal gedacht, sind wir jetzt hier. Also gerade aus dem Grund, weil Eva jetzt sozial braucht. Ja. Das haben wir wirklich gemerkt. Sie war in Georgien im Kindergarten, übrigens, die Eva. Und sie hat da auch viel Russisch gelernt im Kindergarten. Und sie hat auch tatsächlich Freundinnen, die Russisch sprechen, mit der kann sie sich schon unterhalten, aber es ist immer noch nicht das Gleiche. Auf Deutsch spricht sie viel besser und deswegen ist sie hier super glücklich, weil sie Kinder hat, mit denen sie sich unterhalten kann.
Dann wart ihr länger in Georgien, auch an einem Ort?
Mhm. Wir waren, ja.
Wie lange waren wir in Georgien jetzt? In 2 Monate?
Ja, sie hat drei Monate.
Ja, wir haben eine super, super, super nette Familie kennengelernt und die haben sich in Eva verliebt. Und zwar diese Familie haben wir kennengelernt, als wir nach Iran gefahren sind, also auf dem Hinweg. Und die haben uns immer wieder angerufen und gefragt, wo bleibt ihr, wenn ihr zurückkommt, dann dürft ihr bei uns leben. Und so ist es passiert. Wir haben sehr viel mit denen in Kontakt geblieben. Und jetzt auf dem Rückweg sind wir zu denen wieder. Die haben gesagt, bleibt bei uns, solange ihr wollt. Ihr müsst da nicht zahlen. Und die haben uns immer mit Essen versorgt und immer irgendwelche Feiertage gefeiert. Und das war toll. Das war super toll. Und Eva nennt sie auch Oma und Opa. Für dieses unsere Familie.
Wie heißen die?
Valeri und Marina. Mhm. Okay. Genau. Und die sind wirklich uns wie eine zweite Familie geworden.
Ja.
Weil wir waren ständig bei denen und wir haben denen geholfen im Garten. Die sind ein bisschen älter. Und Eva, die haben sich in Eva verliebt. Eva hat sich auch in die verliebt. Und dann haben wir jetzt dort 2,5 Monate dort verbracht, bevor wir jetzt nach Deutschland zurückgekommen sind.
Okay. Und Eva durfte bestimmt im Haus schlafen. Ihr habt im Wagen geschlafen.
Nein.
Alle?
Die haben so eine Airbnb-Wohnungen haben die dort, so 5 Stück oder so. Mhm. Und die haben für uns auch einfach eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Ja,
wie cool ist das denn? Geht's denen aber soweit ganz gut? Denn es gibt ja doch so einige Unruhen, auch in Georgien.
Wir waren auch in dieser Zeit. Aber man muss sich überlegen, genauso habe ich auch gedacht früher. Aber man muss sich überlegen, diese Unruhen, die man merkt oder die man sieht im Fernseher, die sind natürlich da. Aber wenn man jetzt diese geografische Größe vorstellt von einer Stadt oder sogar von einem Land, ist das gewaltig. In Iran waren diese Unruhen oder diese Demonstrationen, wenn man überlegt, wie riesig einfach Iran ist und wie wenig man eigentlich als normaler Bürger da mitbekommt, genauso wie in Georgien. Es gab Unruhen, die sind aber in eine bestimmte Zeit am Abend gewesen, vielleicht 1-2 Stunden und in einem bestimmten Ort in Tbilisi. Wir haben auch in Tbilisi gelebt, aber wir haben davon gar nichts mitbekommen.
In Tiflis, ja.
In Tiflis, ja.
Also, die Deutschen sagen Tiflis,
stimmt.
Tbilisi, glaube ich, heißt es dann im Georgischen, genau.
Ja, korrekt.
Also in der großen Stadt dann auch.
Mhm. Ja, und da bekommt man dann als ein normaler Mensch, also wenn man nicht explizit hingeht, bekommt man da gar nichts mit. Ja.
Gab es einen Ort, dem ihr begegnet seid auf dieser Reise, von dem ihr euch vorstellen könntet, nur spielerisch gesehen, dort für immer zu wohnen? Oder ist doch in der Heimat am schönsten?
Kuala Lumpur. Das ist die erste Stadt, die mir einfällt. Kuala Lumpur, das ist eine wunderschöne Stadt in Malaysia. Und Malaysia ist ein extrem unfassbar schön entwickeltes Land. Wunderschöne Stadt ist Kuala Lumpur. Also mir hat es echt gefallen. Hast du noch?
Mich zieht es nach China. Ich weiß nicht warum.
Interessant, echt.
Ich schätze mal durch Menschen. Das hat in Malaysia angefangen, dass die chinesischen Malaya einfach nochmal spezieller sind im Vergleich zu den malaiischen Bewohnern,
Einheimischen
sozusagen. Und dann, wo wir durch China gereist sind, immer mehr, habe ich festgestellt, das sind die Menschen, mit denen ich irgendwie alltäglich zu tun haben möchte.
Interessant, die sprechen ja auch kein Englisch im
Nein,
Prinzip.
Nein, die meisten nicht. Nee. Wir hatten nur 2 Menschen kennengelernt, die tatsächlich Englisch sprachen. Ein Junge, ich glaube 14 Jahre alt und dann noch eine Frau. Ansonsten war das nicht der Fall. Oder unser Guide.
Aber in Malaysia haben alle Englisch gesprochen.
In Malaysia alle Englisch gesprochen.
Alle chinesische Malay.
Ja, ja. China, ja.
Aber was ist es denn an China? so richtig eintauchen natürlich in deren Geschichten konnte man ja dann erstmal nicht.
Nein.
Es ist die Freundlichkeit.
Es ist die Freundlichkeit, es ist die Lockerheit. Ich habe kürzlich meiner Schwester versucht zu beschreiben, wie das sie ticken, sage ich jetzt mal. Und ich hoffe, es fühlt sich keiner so irgendwie komisch dabei, wenn ich das äußere. Aber ich meine es wirklich sehr, sehr nett ausgedrückt. Sie sind eher so Kindsköpfe geblieben.
Ja.
Diese Lockerheit, die sie dann versprühen.
Die auch unter einer Diktatur letztendlich leben.
Ja.
In China,
ja.
Denen ganz viel verboten ist.
Richtig, ja.
Also wir schauen ja mit Entsetzen natürlich auf,
ja.
auf dieses Land und die Einschränkung der Menschenrechte dort. Aber
nee, das haben wir jetzt gar nicht gespürt. Klar, wenn man mit einer Person wie zum Beispiel unserem Guide längere Tage verbracht hatte, dann konnte man das eine oder andere raushören. Aber da hat man die Vorsichtigkeit gespürt. Wie vorsichtig äußert er sich über sein Land oder die Politik? Da haben wir es gespürt. Aber er sagte zu uns, dass wir uns selber darum kümmern müssen. Also die Information will er uns nicht zu 100% geben.
Okay.
Ja, also da spürt man schon. Aber jetzt dieses Zwischenmenschliche, was man halt als normaler Bürger braucht, das hätte mir gereicht, ja.
Aber interessant, dass du dir vorstellen könntest, dort auch noch mehr zu leben.
Ja.
Krass.
Das fehlt mir hier in Deutschland tatsächlich. Diese Lockerheit, dieses Aufeinanderzukommen. Seit Corona ist es einfach auch noch mal schwieriger geworden, habe ich das Gefühl, mit Menschen in Kontakt zu kommen.
Das klingt total überraschend eigentlich, wenn man so von Lockerheit spricht, von Aufeinanderzukommen.
Ja.
Werden eher gedacht, jeder lebt da so in seinen ihm vorgeschriebenen Bahnen.
Nein.
Muss auch vorsichtig sein,
so gar
was er macht.
Nicht.
Man wird auf Schritt und Tritt ja auch gerne mal überwacht von Kameras und so.
Ja.
Also ist ja
aber das hindert sie nicht irgendwie am Zufriedensein, am Glücklichsein, am das Genießen miteinander. Und sie haben irgendwie die Zeit dafür auch. Ja.
Interessant und überraschend.
Ich kann eins nur kurz was dazu sagen. Alle solche Vorurteile, die ich hatte über viele Länder, so Regimeländer und so weiter, das hat sich alles nicht bestätigt. Das meiste, was man jetzt kennt, so dieses Schublade-Denken über viele Länder, so Iran, China oder andere oder Thailand, man fragt uns immer wieder, ja, sind die Chinesen wirklich oder sind die Chinesen wirklich so überfreundlich oder dieses hinterhältige Freundlichkeit, was man immer wieder mal vielleicht in Hotels sieht und so weiter. Nein, das gar nicht. Sowas bekommen wir, sowas ist gar nicht so. Und in Iran, also Regime, was wir im Fernsehen sehen, ist meistens etwas, was jetzt von Regierung, Regime, was damit zu tun hat. Aber die Menschen an sich haben mit dieser Struktur fast gar nichts zu tun. Und die Menschen unterscheiden sich enorm von Regierung, von Regime, von den ganzen Unterdrückungen, was jetzt dort, was im Fernsehen gezeigt wird. Und ich kann eins sagen, die Menschen sind einfach alle toll gewesen auf der Reise. Die normalen Menschen, mit denen man einfach was zu tun hat. Und jetzt, wie Anna sagt, ich möchte in China leben. In China ist wirklich vielleicht alles strukturiert, alles überwacht. Aber die Menschen an sich haben sich dadurch nicht geändert. Die sind immer noch super nett, super freundlich, super offen.
Aber es gibt auch unglaubliches Leistungsprinzip auch, oder? Der Mensch an sich ist ja gar nicht so viel wert, also wie jetzt in unserer westlichen Zivilisation. Und es ist ein unglaublicher Leistungsdruck. Also auch wenig Freizeit, ne? Arbeiten. Man lebt viel mehr für die Arbeit.
Richtig.
Klingt ja erstmal nicht so. Also unser 8-Stunden-Tag, meinetwegen 37-Stunden-Woche oder 40-Stunden-Woche meinetwegen, und mit 5-6 Wochen Urlaub im Jahr, das ist ja unvorstellbar in China.
Ja, nur ist es so, dass die Menschen damit aufwachsen und dies anders gar nicht kennen. Und wir haben gerade auch in Pakistan, wo wir gemerkt haben, hey, die Frauen haben dort gar keine Rechte. Die Frauen müssen zu Hause bleiben und dürfen nur mit Begleitung von Männern raus. Wir sehen gar keine Frauen zwischen 12 und 50 Jahre alt. Die sind alle zu Hause, aber wo wir dann eine Frau oder eine Familie kennengelernt haben und mit der gesprochen haben, die kennt's nicht anders und das ist auch okay. Die fühlen sich da wohl in dieser Blase und so hatten die das auch vermittelt. Die fühlen sich da wohl, die haben da keine Unzufriedenheit gezeigt. So kennen die das.
Anders als im Iran, da gibt es diese Unzufriedenheit.
Richtig.
Gerade bei den Frauen.
Genau.
Extrem,
Iran war ja in 70er Jahren noch gar kein muslimisches Land. Die konnten ja alle frei rumlaufen und die wissen, wie es war damals. Aus dem Grund haben die einen Vergleich, deswegen können die auch dagegen kämpfen. In Pakistan ist es schon immer so gewesen und das war für die...
Dass da keine Frauen auf der Straße zu sehen sind, zwischen 12 und 50, hat damit zu tun, dass sie sehr früh verheiratet werden und dann nicht auf die Straße dürfen, oder?
Also ja, viele. Genau, so haben wir das dann mitbekommen. Die Mädchen, also Mädchen so mit 12, 13 Jahren, werden die einfach nur an irgendeinen Mann abgegeben. Ich weiß nicht, wie das genau abläuft dort, ob freiwillig oder nicht freiwillig. Ich vermute nicht freiwillig, weil in dem Alter kann man sich wahrscheinlich noch nicht festlegen. Und dann darf man ja in Pakistan, wie viele Frauen haben? Vier? Vier Frauen. Mhm. Genau, ein Mann darf vier Frauen haben. Haben wir auch manche kennengelernt. Ja, meine dritte Frau ist so unzufrieden mit mir. Ja,
genau. Ja, so also reden sie dann auch. Das ja. Geben sie dann auch zu.
Ja, wenn die mit Männern sprechen, ja, können die das schon. Das ist, aber ja, die Frauen sind da nicht, kämpfen nicht dagegen oder die fühlen sich da wohl in dieser Blase. Genauso wie in China. Die Menschen sind dort vielleicht, müssen viel arbeiten, vielleicht sind die auch überwacht und unterdrückt, aber so kennen die das. Mhm. So ist das und das ist okay so. Die haben keinen Vergleich, weil da natürlich auch alle Social Media gesperrt sind und die haben auch eine volle Kontrolle über Medien. Ja. Aus dem Grund leben die so, wie die leben.
Viktor, Anna, tausend Dank für diese Eindrücke. Es sind einige wenige Eindrücke von 2,5 Jahren, in denen ihr Unglaubliches wirklich erlebt habt. Vielleicht zum Schluss noch die eine Frage. Wann gab es mal diesen Moment, wo die Eindrücke vielleicht für euch auch zu mächtig waren? Ihr habt ja wirklich euer Gehirn 2,5 Jahre gefüttert mit neuen, auch wirklich ganz anderen Eindrücken als hier in Deutschland. Gab es mal diesen Moment, wo du gedacht hast, Anna, boah, es ist fast ein bisschen zu viel?
Fast ein bisschen zu viel emotional in Iran, weil ich einfach das Empfinden hatte, die Menschen sind auf die Welt gekommen oder geboren worden, um Freundlichkeit zu schenken. Anders kann ich es nicht anders ausdrücken, weil sie eben so freundlich zu uns waren. Mhm. Und in Pakistan war es mir zu viel, weil, ja, haben wir schon berichtet, durch diese schnelles Reisen, durch diese schnelle Wechseln, dann diese Kontrast, dann diese Schmutz und diese fordernde, anspannende Reise durch Pakistan.
Ja, und die Kalaschnikow auf dem Rücksitz.
Dann eben als Frau selber habe ich mich ja wirklich nicht gehört gefühlt. Also da kam ich mir vor wie ein Kind, wenn ich was sprach. Also da hat man es wirklich gespürt. Da war es mir dann auch zu viel, ja. Okay. Also durch Pakistan reise ich nicht mehr so schnell.
Genau, es gibt ja genug andere Länder. Ja. Es gibt ja 297 Länder. Da bleiben noch ein paar übrig von euch. Die könnt ihr nicht alle unbedingt mit dem PKW erreichen. Ich weiß gar nicht, was kostet so eine Überfahrt nach Australien mit eurem, circa, mit eurem Bulli?
So, ich sag mal, von Malaysia nach Australien würde es...
Ja, stimmt. Schon wieder gar nicht so weit.
Ja, von Malaysia nach Australien ist nicht so weit. Nichtsdestotrotz wird es auch circa so 4.000 kosten.
Okay. Ja. Gut. Aber möglich wäre es.
Ja. Das wäre möglich.
Vielen Dank für eure Eindrücke aus dieser unglaublichen Zeit. Wer möchte, kann euch natürlich auf Instagram auch noch verfolgen und gucken, wann es vielleicht dann doch wieder losgeht. Ja. Zunächst mal seid ihr hier in Deutschland, seid ihr zunächst wo? Villingen-Schwenningen?
Ja, da wollen wir.
Habt eure Heimat, da ist die Familie. Richtig. Ihr seid beides Physiotherapeuten, die Jobs sind immer gebraucht. Also wenn ihr nächste Woche einen Job wollt, habt ihr den.
Glaube ich auch.
Dann vielen, vielen Dank. Hat unglaublich Spaß gemacht, euch zuzuhören. Und man hat ein bisschen das Gefühl, man war jetzt auch wirklich mit dabei. Nur komplett in Sicherheit die ganze Zeit.
Danke für dein Interesse und dass wir das wieder
erleben durften.
Das war wirklich wie ein kleines bisschen verarbeiten auch.
Und wenn ihr dann in 1-2 Jahren wieder zurückkommt von einer großen Reise, dann hören wir uns auf jeden Fall alle wieder. Freue mich darauf schon.
Ich mich auch, danke.
Talk mit Thies.
Das waren Viktor und Anna mit einer wirklich irren Reise, oder? Also ich bin immer noch total geflasht. So, hier kommt zum Schluss noch ein Podcast-Tipp für euch.
Grüßt euch, ich bin die Toni.
Ich bin die Kadi.
Und ich bin die Lisa. Und wenn du für die Berge brennst, bist du bei uns genau richtig, bei den Bergfreundinnen. Bergfreundinnen ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Wir knüpfen uns einen Monat lang ein Thema vor und betrachten es jede Woche aus einer ganz neuen Perspektive.
Von F wie Freiheit über K wie Körperbilder bis Z wie Ziele.
Wir nehmen euch aber auch mit zu unseren großen Abenteuern, wie unserer Alpenüberquerung oder der Bikepacking-Tour nach Paris, die ihr auch in der ARD-Mediathek sehen könnt.
Und nicht nur das, wir treffen auch Bergsportlerinnen, geben handfeste Tipps und erzählen richtig spannende Geschichten vom Berg. Den Bergfreundinnen-Podcast gibt es jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek und natürlich überall dort, wo es sonst Podcasts gibt. Und außerdem findet ihr uns auch auf Instagram unter, ihr könnt es euch vielleicht denken, @bergfreundinnen.